Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Blick in den Spiegel, das ist heute das Thema meiner Predigt und ihr seht auch schon den Predigttext da angezeigt. Aber bevor wir den gemeinsam lesen, möchte ich so ein paar Vorbemerkungen machen. Christen haben ja eine ganz bestimmte Art und Weise, von sich selbst zu denken. Ihre Selbstwahrnehmung, ihre Identität hat eine besondere Wurzel. Und dass Christen zu einem solchen Selbstverständnis, zu einer solchen Identität kommen können, hängt zusammen mit einer besonderen Form der Selbsterkenntnis, der Selbstwahrnehmung, der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Und heute Morgen geht es um diese Frage. Wir wollen uns anhand dieses Bibeltextes eben versuchen klarzumachen, in welcher Art und Weise, auf welche Form, in welcher Methode wir Christen unser Selbstverständnis entwickeln und beibehalten können. Und auf diese Frage gibt es eine ganz klare, einfache Antwort, nämlich durch den Blick in den Spiegel. Und wenn man das jetzt mal so ganz vordergründig hört, durch den Blick in den Spiegel bekomme ich Selbsterkenntnis, dann denkt man, naja, das ist doch etwas sehr oberflächlich, oder? Und bevor wir diesen Bibeltext lesen, möchte ich uns gerne mal so eine Frage stellen und uns so ein bisschen so in Gedankentraining hineinbringen. Nämlich durch die Frage, könntest du dir vorstellen, ein Leben ohne Spiegel zu führen? Also ein Leben ohne die Möglichkeit, dich selber zu betrachten, ohne Spiegel, auch ohne jede andere Art, das zu tun, also zum Beispiel mit einem Selfie, Handy, ne? Oder irgendwas anderes, was du als Möglichkeit hättest, dich wieder zu spiegeln, dein Angesicht zu betrachten. Überlege mal, wäre es dir möglich, ein Leben zu führen, ohne einen Spiegel zu haben, in dem du dich selbst betrachten kannst? Ich vermute, so ganz spontan sagen wir, oh, das ist nicht wichtig, vor allen Dingen wir Männer, ne? Neigen vielleicht dazu oder vielleicht täusche ich mich da auch. Aber je länger wir über diese Frage nachdenken, umso intensiver wird uns wahrscheinlich bewusst, dass unser Selbstverständnis, unser Selbstgefühl, unser Selbstwert, unsere Identität sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns selber betrachten können in einem Spiegel oder in einem anderen Produkt, das die Funktion eines Spiegels wahrnimmt. Und in der Bibel ist nicht häufig von einem Spiegel die Rede. Im Altertum gab es auch nicht diese Art von Spiegel, die so klar und präzise die Dinge wiedergibt, wie wir sie heute haben, durch Glas und durch Silber hinter dem Glas und so weiter. Und es gab natürlich auch nicht die ganzen anderen Techniken, derer wir uns heute bedienen. Aber in der Bibel gab es schon Spiegel, das waren in der Regel, in der Antike gab es schon Spiegel, das waren in der Regel ganz blank polierte Metallscheiben, in denen man sich so ungefähr erkennen konnte. Und im Neuen Testament ist an drei wenigen Stellen, also an drei Stellen mal die Rede von einem Spiegel und eine Stelle schauen wir uns jetzt an. Jakobus 1, die Verse 22 bis 25 und ich bitte die Technik, diese Verse mal einzublenden, damit ihr mitlesen könnt. Da schreibt der Apostel Jakobus, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Jakobus, ich habe mich vertan, das war kein Apostel, der Verfasser dieses Briefes, nur zur Information nebenbei, es war der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder, der Jakobus beschreibt unseren Umgang mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit dem Reden Gottes zu dir und zu mir, mit der Funktion eines Spiegels. Und jetzt stellen wir uns mal die erste Frage. Ich habe so 4 Schritte mit euch heute vor. Die erste Frage lautet: Wofür brauchen wir überhaupt einen Spiegel? Wenn Gottes Wort ein Spiegel ist, dann orientieren wir uns mal an dem Gebrauchsprodukt in unserem Alltag. Wofür brauchen wir einen Spiegel? Ein Spiegel dient der Selbstwahrnehmung und auch unserer Selbstkontrolle. Wir schauen in den Spiegel und sagen, wie sehe ich aus heute? Und korrigieren so manches, arrangieren so ein bisschen die Frisur, ziehen den Lippenstift nach oder was auch immer und wagen uns dann auf die Straße hinaus. Das ist zwischendurch und immer wieder erforderlich. Ohne einen Spiegel wären vielleicht einige von uns unter Umständen heute Morgen nicht so in den Gottesdienst gekommen, wie sie jetzt so prächtig in ihrem Erscheinungsbild auftreten. Ja, vielleicht hätte der eine oder andere noch ein bisschen das Frühstücksei im Gesicht oder die Krawatte, die keiner von uns trägt mehr, die säß schief oder die Frisur hätte nicht so richtig die Form. Also mit anderen Worten, der Spiegel dient dazu, dass wir unser Aussehen, unsere Persönlichkeit immer wieder überprüfen. Man könnte sagen, ja, eigentlich brauche ich dafür keinen Spiegel, meine Ehefrau genügt, ja? Oder mein Partner oder ein anderer Mensch, der mir zu verstehen gibt, wie ich aussehe. Aber dann begeben wir uns ja auch in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Denn andere Menschen sehen nicht alles, was in unseren Augen wichtig ist. Sie können sich irren, sie können uns sogar täuschen. Ihr kennt so die Spiele von früher, du hast hier was. Und wenn der andere dann immer versucht hat, nee, du hast immer noch was. Und hat er immer wieder versucht, das wegzukriegen, bis man dann das Problem gelöst hat, indem man gesagt hat, du hattest da überhaupt nichts. Ich wollte dich nur ein bisschen beschäftigen. Ja? Also mit anderen Worten, wir können uns untereinander auch täuschen, beziehungsweise wir können miteinander spielen. Wir können uns im Unklaren lassen. Auf jeden Fall hat jeder von uns mehr oder weniger stark ausgeprägt das Bedürfnis, sich selbst aus Distanz zu sehen, sich selbst aus einer Distanz heraus wahrzunehmen. Wir möchten gerne einen Blick auf uns haben, den die Allgemeinheit auch auf uns hat. Wir können uns selber ja nicht so betrachten, wie die anderen es tun, es sei denn, wir haben einen Spiegel. Und beim Spiegel, wenn wir in den Spiegel hineinschauen, der Blick in den Spiegel ermöglicht mir einen Vergleich. Ein Vergleich zwischen dem, wie ich mich selbst wahrnehme und fühle und wie ich in Wirklichkeit aussehe. Also mein Selbstgefühl wird mit der Realität konfrontiert. Das kann sehr schmerzhaft sein, manchmal. Und dann beginnt an dieser Stelle eben auch der Korrekturprozess. Das ist manchmal so, dass wir uns ganz toll fühlen und auf einmal merken wir, oh, ich habe hier eigentlich einen Knopf offen oder sogar die Hose offen. Und vielleicht sind das alles nur kleine Missverständnisse. Wir fühlen uns ganz cool, aber die Realität sieht anders aus. Aber ich glaube, es ist für uns alle klar, ohne diese distanzierte Sicht auf uns selbst, die in der Regel nur andere haben, wären wir irgendwie aufgeschmissen und aufgeworfen. Und deswegen brauchen wir einen Spiegel. Es gab mal einen französischen Philosophen, Jean-Paul Sartre, der hat ein Theaterstück geschrieben, das heißt Bei geschlossenen Türen. Und in diesem fiktiven Theaterstück, da beschreibt er, Jean-Paul Sartre war kein Christ, genau das Gegenteil davon war er, aber in diesem Theaterstück beschreibt er 3 Personen, die nach dem Tod in der Hölle sind. Und er stellt sich die Hölle so vor, dass diese drei Personen in einem Zimmer für immer eingeschlossen sind. Und diese drei Personen sind aufeinander bezogen. Jeder dieser drei Personen liebt eine andere Person aus dieser Dreierschaft. Das Problem ist nur, jeder liebt die Person, die ihn in Wirklichkeit ablehnt. Und dann wird in diesem Theaterstück noch eine andere Besonderheit erkennbar. In diesem Raum, in dem die für immer eingeschlossen sind, gibt es keinen Spiegel. Mit anderen Worten, sie sind in der Art und Weise, wie sie sich selbst wahrnehmen, auf das Urteil der anderen angewiesen. Und das führt zu einer sehr verzweifelten Kommunikation zwischen diesen drei Personen. Man gerät vollkommen in die Abhängigkeit der anderen Menschen. Und das führt dann zu dieser Aussage in diesem Theaterstück, die Hölle, so sagt Jean-Paul Sartre, das sind die anderen. Warum? Ich bin in meiner Identitätsentwicklung angewiesen auf andere Menschen. Und das ist sehr schlimm. Also mit anderen Worten, der Spiegel ist nicht nur ein Toilettenartikel für die Kosmetik und so, sondern der Spiegel ist in gewisser Weise ein Symbol und auch ein Werkzeug, ein Instrument, mit dem wir zur Selbsterkenntnis gelangen. Mit Hilfe des Spiegels stelle ich fest, wie ich bin, wie ich in die Welt hineinpasse und was ich tun muss, um dieser Situation zu gerecht zu werden. Jeder von uns braucht einen Spiegel und jeder von uns hat auch in irgendeiner Weise einen Spiegel. Der Jakobus sagt hier in Kapitel 1 seines Briefes, dass Gottes Wort für uns der Spiegel ist, in dem wir uns selbst erkennen, wie unser wahres, eigentliches Wesen ist. Sowohl unser Wesen als Mensch allgemein, als auch dein und mein ganz individuelles Wesen, dein und mein ganz persönlicher Charakter. Jakobus bringt unsere Identität unmittelbar mit Gottes Aussagen über uns in Verbindung. Er sagt, Christen entwickeln ihr Selbstverständnis aus dem heraus, was Gott ihnen sagt in seinem Wort. Und was Gott über den Menschen sagt. Und darum sind wir in unserer Entwicklung, in unserer Identität angewiesen, ganz und gar auf Gottes Reden zu uns, auf das, was Gott zu uns sagt. Und das führt zu dieser wichtigen zweiten Frage, die ich uns stellen will. In welchen Spiegel schaust du und in welchen Spiegel schaue ich? Im Laufe unseres Alltags, im Laufe unseres Lebens. Wie entwickeln wir wirklich unser Selbstverständnis? Geschieht das durch den Blick in den Spiegel des Wortes Gottes? Oder geschieht das durch andere Spiegel, die es in unserem Leben gibt? Und damit meine ich jetzt nicht nur den Badezimmerspiegel bei uns zu Hause, sondern ich meine damit auch andere Gegebenheiten, andere Persönlichkeiten, andere Situationen in deinem Leben, die du nicht als Spiegel bezeichnen würdest, die aber genau die Funktion haben, dass sie dir wie ein Spiegel dienen, weil du dein Selbstverständnis ableitest von dem, was diese Menschen, diese Situation oder diese Philosophie über dich aussagt. Und so gibt es in deinem und meinem Leben viele Spiegel, in unserem Alltag, von denen wir unser Selbstverständnis ableiten. Ich möchte das mal deutlich machen an der Situation von kleinen Kindern. Bei kleinen Kindern wissen wir aus der Entwicklungspsychologie, dass sie ihr Selbstverständnis unmittelbar ableiten aus dem, was ihre eigenen leiblichen Eltern über sie sagen. Und das ist mir persönlich mal ganz deutlich bewusst geworden durch ein Beispiel, das hat, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt hier, das hat ein Lehrer von mir bei meiner theologischen Ausbildung mal angebracht. Michi Akihorier, das war ein christlicher Psychotherapeut und er hat uns in der Ausbildung, er war einer meiner Ausbilder, das mal so deutlich gemacht, bei ihm zu Hause wurde angerufen. Und da war aber nur die kleine Tochter zu Hause. Die ist ans Telefon gegangen. Und dann hat die kleine Tochter am Telefon gesagt, hallo. Und dann hat der Anrufer gesagt, mit wem spreche ich denn? Mit der Prinzessin des Hauses, hat die Tochter gesagt. Warum? Weil sie von ihren Eltern immer als die kleine Prinzessin des Hauses bezeichnet wurde. Und diese Darstellung hat diese Tochter von Michi Akihorie übernommen. Das war ihr Selbstverständnis. Und ich glaube, dass das eine Situation ist, die nicht nur bei Kindern so ist, dass sie ihre Identität von dem ableiten, was ihre Eltern über sie sagen, sondern ich glaube, dass das auch bei erwachsenen Menschen durchaus der Fall ist. Dass wir unser Selbstwertgefühl, unser Selbstverständnis, ja, vielleicht sogar unsere innerste Identität unmittelbar oder mittelbar ableiten von dem, was andere über uns denken und über uns sagen und was andere uns zu verstehen geben. Zum Beispiel dein Chef, die Meinung deiner Chefin, deines Chefs und ihre Bedeutung, ihr Stellenwert für dich, wie du dich selber wahrnimmst und empfindest. Nicht zuletzt natürlich auch die Aussagen und die innere Haltung der Menschen, die uns lieben, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Nachbarn. Ich glaube, viele Menschen machen ihren Selbstwert auch abhängig von den Kunden, denen sie dienen müssen und die ihnen ja auch ein Feedback geben, eine Rückmeldung geben. Und je nachdem, wie das Feedback ist, steigt mein Selbstwert oder sinkt mein Selbstwert. Das Urteil anderer über mich ist nicht so egal, wie ich manchmal tue. Niemand von uns entwickelt sein Selbstverständnis vollkommen autonom, sondern wir sind eingebettet in eine Beziehungskiste und von daher ist es ganz klar, dass wir unser Selbstverständnis auch entwickeln in Anlehnung an das, was andere Menschen uns als Bild zurückgeben, wie andere von uns denken, was sie uns sagen. Und das kann manchmal sehr dramatisch sein. Im Buch der Sprüche wird das auch einmal zum Ausdruck gebracht, in Kapitel 27, da wird gesagt, ein Menschenleben wird wiedergespiegelt im Herzen und im Angesicht des anderen Menschen. Da wird auch genau diese Dynamik deutlich, dass wir im Wechselspiel der Begegnungen auch unsere eigene Identität entwickeln. Und aus diesem Grunde, genau aus diesem Grunde ist es so wichtig, sagt Jakobus, dass wir Christen bei der Art und Weise, wie wir über uns selbst denken, welches Selbstverständnis du und ich von uns einnehmen, das sollten wir unmittelbar in Verbindung bringen mit Gott. Unmittelbar in Verbindung bringen mit dem, wie Friederike gesagt hat, der immer eine Eins hatte in Kunst. Ja, dem Schöpfer des Universums, derjenige, der uns gemacht hat. Also wir gehen zurück auf unsere Wurzeln. Und das genau ist auch das, was Gottes Wort uns weiter sagt, wie Gottes Wort uns anspricht. Wir begegnen hier der Realität, nämlich dem, was Gott über dich denkt und über dich und mich sagt. Und darum ist der dritte Schritt jetzt die Frage, was zeigt uns dieser Spiegel des Wortes Gottes? Also wenn wir die Bibel als Spiegel verstehen, hineinschauen und dort auch sehr viel über Gott erfahren, aber wir erfahren dort eben auch sehr viel über uns und über Gottes Meinung über uns. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, denen wir begegnen. Ich möchte es mal vereinfachen auf zwei Dinge. Wir erkennen unseren Ursprung in Gott, wie er uns gemacht hat. Und wir erkennen aber auch unsere Entfremdung von Gott. Wir erkennen die Wurzel und wir erkennen auch die Abweichung, die Veränderungen in negativer Hinsicht, die es auch in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter gegeben hat, als Mensch allgemein und auch bei jedem von uns ganz persönlich. Blaise Pascal, das war ein französischer Christ und Wissenschaftler, der hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, der Mensch ist groß und elend zugleich. Er ist groß, weil er Ebenbild Gottes ist und er ist elend, weil er Sünder ist. Und genau diese Dinge erkennen wir im Spiegel. Das Erste, was wir erkennen, wie Gott uns gemacht hat. Wie Gott uns gemacht hat, oder man könnte auch sagen, wie Gott uns gemeint hat. Wir erkennen in der Bibel an vielen Stellen eine Beschreibung der Kunstfertigkeit unseres menschlichen Körpers, unserer menschlichen Seele, des Wunders des Lebens. Und wir erkennen auch die Ewigkeitsbestimmung jedes einzelnen Menschen, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Wir sehen in der Bibel eben nicht nur den Menschen in seiner gegenwärtigen Gestalt, sondern in seiner ganzen Komplexität und Größe und in seinen wunderbaren Eigenschaften. Direkt beim Ursprung, bei der Schöpfung, als auch der Mensch geschaffen wurde, wird das deutlich, wenn wir in 1. Mose 1 lesen, Gott schuf den Menschen, ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn. Also wir sind Gottes Ebenbilder. Eigentlich kann man etwas Größeres gar nicht über den Menschen sagen. Und das wird an vielen Stellen in der Bibel dann auch entfaltet. Zum Beispiel im Psalm 139, da betet David Gott an und sagt, du hast mich geschaffen im Leib meiner Mutter. Du hast mich wunderbar gestaltet. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Ist das auch dein Gebet, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, im Badezimmer? Dass du Gott danken kannst für die Art und Weise, wie er dich gemacht hat? Weil er dich gemacht hat und wie er dich gemacht hat? Und wie wunderbar das alles ist, was er gemacht hat? Ich finde, das sind Aussagen über den Menschen, die wir in der Bibel finden, die finden wir nirgendwo anders. Das Menschenbild der Christen, das abgeleitet wird aus der Bibel, das ist so positiv, so einzigartig, das ist so großartig, das lässt sich mit keiner anderen Philosophie oder keiner anderen Religion vergleichen. Hier bekommt der Mensch eine besondere Würde, einen besonderen Wert, einen besonderen Charakter. Paulus geht im Neuen Testament mal so weit, dass er sagt, und er wendet sich da an Heiden in Athen, also in Griechenland, die noch nicht an Christus glaubten. Und er sagt diesen Menschen, wir sind göttlichen Geschlechts. Er möchte damit deutlich machen, dass unser Menschsein unmittelbar verknüpft ist mit Gott, der uns geschaffen hat. Und davon spricht auch jetzt hier der Jakobus, wenn er sagt, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann erkennen wir unser natürliches Angesicht. Diese Formulierung, das natürliche Angesicht, das ist, man könnte es auch übertragen oder anders übersetzen, man könnte sagen, wir erkennen das Angesicht unserer Herkunft. Wir erkennen unsere eigentliche Abstammung. Wir kennen unsere eigentliche Identität, unser Angesicht vom Ursprung her. Das erkennen wir in der Bibel, denn dort wird uns gesagt, dort wird dir gesagt, losgelöst von der Art und Weise, wie du von dir selber denkst, du bist ein von Gott gewollter und geliebter Mensch. Er hat dich gemacht. Das ist die Aussage, der wir begegnen, wenn wir in die Bibel schauen und sie als Spiegel verstehen. Da wird nicht nur etwas Allgemeines über unser Menschsein ausgesagt, sondern das Besondere ist, dass dein und mein Menschsein, deine Individualität unmittelbar in Verbindung gebracht wird mit Gott, der dich geplant hat, der dich gewollt hat, der etwas mit dir vorhat und der dich liebt. Und damit sind wir auch beim Zweiten. Nämlich, Wir erkennen, wenn wir in den Spiegel schauen, nicht nur, wie Gott uns gemacht hat, sondern auf der nächsten Folie wird das ausgedrückt. Wir erkennen auch etwas von dem, was aus uns geworden ist. Ich nehme mir jetzt mal an dieser Stelle in diesem Text Bezug auf diese Formulierung: Ein Mensch, der in den Spiegel schaut, der sieht, wie er gestaltet ist. Also ein Spiegel schmeichelt uns ja nicht nur, sondern wenn wir in den Spiegel schauen, dann gibt es auch manchmal so ein bisschen Unzufriedenheit bei uns, ein Erschrecken sogar. Und wir sehen den Bedarf, wo eine Veränderung, eine Korrektur, eine Verbesserung eintreten muss. Wir drücken das auch manchmal in dem Sprichwort aus, einem anderen Menschen den Spiegel vorhalten. Damit meinen wir ja nicht, dass wir diesen Menschen loben, sondern wir meinen damit, dass wir diesem Menschen mal zu erkennen geben, wie er auf uns wirkt, nämlich in unangenehmer Hinsicht. Und diese Funktion nimmt die Bibel in unserem Leben auch ein. Sie zeigt uns nicht nur unser ursprüngliches, von Gott gewolltes, gutes, positives Bild, sondern sie zeigt uns auch, wo es zu einer Entfremdung zwischen uns und Gott gekommen ist, wo wir uns losgelöst haben von diesem Ursprung und wo Dinge in unserem Leben eingetreten sind, die nicht gut sind, die bösartig sind, die Gott nicht gefallen, die aber auch unser Menschsein letztendlich zerstören. Und das macht den Umgang mit diesem Spiegel dann für uns manchmal sehr schwierig und sehr notvoll. Und ich glaube, daher kommt dann auch manchmal die Abwehr gegenüber der Bibel, weil die Bibel ein unbestechlicher Spiegel ist, der uns die Wirklichkeit aufzeigt. Und das kann sehr erschreckend sein, das kann sehr herausfordernd sein. Ich vergleiche das manchmal in Gesprächen mit Menschen mit der Situation einer Person, die lange Zeit nicht die Gelegenheit hatte, in einen Spiegel zu schauen, sich selber wahrzunehmen. Zum Beispiel, weil man ausgesetzt wurde auf einer Insel und da mehrere Jahre gelebt hat. Oder, was näher liegt vielleicht, weil man in ein Koma gefallen ist, krank war, mehrere Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate nicht bei Bewusstsein war. Und dann kommt man wieder zu Bewusstsein. Und irgendwann wird man mit einem Spiegel konfrontiert. Und das ist für diese Menschen sehr, sehr herausfordernd, manchmal erschreckend und sehr schwierig. Und genau so eine Erfahrung macht der Mensch, der bisher sehr selbstbewusst gelebt hat und sich toll gefühlt hat. Und auf einmal wird er mit Gottes kritischem Blick auch auf sein Leben, auf seine Persönlichkeit konfrontiert und merkt auf einmal, oh, so toll bin ich gar nicht, sondern ich bin ein Mensch, der schuldig geworden ist. Und das ist die Aussage der Bibel, die neben die andere Aussage gestellt wird. Zum Beispiel im Römerbrief, wenn Paulus sagt, darin sind die Menschen gleich, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen kann. Das ist die andere Seite der Realität, die uns gezeigt wird. Dass wir schuldig geworden sind und dass wir Versöhnung, dass wir Vergebung, dass wir Veränderung benötigen, um wieder in das Bild zurückverändert zu werden, das Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Und nur, wenn wir diesen Dienst des Spiegels an uns auch wirklich zur Geltung kommen lassen, wenn wir diese Botschaft des Spiegels Gottes für unser Leben ernst nehmen, nur dann gibt es für uns auch die Möglichkeit der Versöhnung. Jesus macht das mal selber klar, wenn er sagt, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Ich bin ein Arzt für die Kranken und nicht für die Gesunden. Also ich bin für die gekommen, die in den Spiegel schauen und merken, das ist nicht gut, denn das findet Gott nicht gut. Ich brauche Veränderung und Vergebung. Und damit sind wir bei einer dritten Funktion, die der Spiegel auch für uns hat, nämlich der Spiegel zeigt uns auch, was Gott mit uns vorhat. Der Spiegel zeigt uns nicht nur, wie er uns ursprünglich gemeint hat, den ursprünglichen Charakter und bleibenden Charakter jedes Menschen, ob er nun schon bei Gott ist oder nicht, den unverlierbaren Wert und die Würde jedes Menschen. Er zeigt uns auch unsere Entfremdung von Gott, unsere Sünde, unsere Schuld. Aber er zeigt uns auch den Ausweg in Jesus, so wie ich es gerade angedeutet habe, dass Jesus sagt, ich bin der Arzt, ich bin der Versöhner und ich bin derjenige, der das, was dir jetzt negativ aufgezeigt wird im Spiegel, der das aufgreift, verändert und wieder gut werden lässt. Und diese Perspektive, die wird uns im Spiegel Gottes eben auch gezeigt. Und darum ist es mein großer Wunsch für mich persönlich, aber auch für uns und für jeden Menschen, dem ich begegne, dass wir den Mut haben, uns der Realität zu stellen. Dass wir diesen Blick in den Spiegel nicht ausweichen. Denn das ist der Weg Gottes zu unserer eigenen Selbsterkenntnis, aber das ist auch der Weg Gottes zu unserem Heil, zu unserer Versöhnung mit ihm, zu unserem Guten. Und wenn wir diesen Spiegel benutzen, dann stellen wir eben fest, was Gott mit uns vorhat, dass er uns verändern will. Warum? Weil er uns liebt. Früher in der Sonntagsschule, die ich auch zum Teil hier in diesem Hause erlebt habe, da haben wir manchmal so ein Lied gesungen, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Das habe ich als Kind so einfach mitgesungen, ja, Jesus liebt mich und so weiter, ne? Und erst viel später, viele Jahre später, als Teenager, als junger Erwachsener, habe ich begriffen, ja, woher kommt denn meine Würde? Woher kommt denn die Botschaft, dass ich ein von Gott geliebtes Wesen bin? Woher kommt das? Woher bekomme ich diese Information? Ich bekomme sie nur durch die Bibel. Nur im Spiegel Gottes erkenne ich diese Zusage. Gott sagt dir und mir, dass wir in Jesus Christus geliebt sind, bis in die Ewigkeit hinein. Von Anfang an bis zum Ziel sind wir von Gott geliebte Persönlichkeiten und Menschen. Aber diese Erkenntnis ist eben verbunden mit dem Ursprünglichen und auch mit dem, was als Zwischenertrag von uns leider geduldet wurde, die Verlorenheit und Sünde. Und ich möchte mir selbst und dir Mut machen, schauen wir doch öfters in den Spiegel. Und das ist dann der letzte und vierte Gedankengang, wie wir den Spiegel nutzen sollen. Da möchte ich drei Dinge herausgreifen aus dem Vers 25. Jakobus sagt einmal, wir sollen in den Spiegel hineinschauen. Und da wird wieder ein sehr interessantes griechisches Wort verwendet, nämlich ein Wort, das eine besondere Beobachtung beschreibt. Eigentlich wird da deutlich gemacht, dass sich jemand vorbeugt und etwas ganz genau in Augenschein nimmt, etwas ganz genau betrachtet. Brigitte und ich haben jetzt im Urlaub gemacht an der Ostsee und eine große Leidenschaft von Brigitte ist die Suche nach Bernstein. Ja, und dann geht man am Strand entlang und schaut natürlich auch in den Himmel und auf das Meer und auf die Menschen, aber man fokussiert sich doch, wenn man dann noch angesteckt wird, ich bin dann auch angesteckt worden davon, man fokussiert sich immer mehr auf das ganze Gekross, das, was da am Strand auch rumliegt und sucht nach dem Bernstein. Man ist fokussiert. Und um ein solches fokussiertes Hinschauen, Hineinschauen, konzentriert Hineinschauen geht es hier. Jakobus sagt, nutze das Wort Gottes und schau genau hin. Nicht nur mal ganz kurz und flüchtig. Ja, das macht er ja deutlich, wer nur mal ganz kurz und flüchtig hineinschaut, der vergisst, wie er gestaltet ist. Also wir haben die Wahl zwischen Selbsterkenntnis und Selbstvergessenheit. Und Selbsterkenntnis, wahre, realistische, gottgemäße Selbsterkenntnis entsteht durch den Blick in den Spiegel des Wortes Gottes und darum hineinschauen. Aber eben auch dabei bleiben. Eben nicht nur mal flüchtig, so wie ich gerade gesagt habe, sondern regelmäßig und vielleicht auch in einer konzentrierten und zeitintensiveren Art und Weise, als wir es herkömmlich tun. Manchmal, manche Prozeduren, die wir so an uns selbst vornehmen, die brauchen ja auch vor dem Spiegel etwas länger Zeit. Ne? Manches geht ganz schnell, aber manche Schönheitsoperationen, die wir so manchmal bei uns vornehmen, da brauchen wir etwas längere Zeit vor dem Spiegel. Und bei manchen Fragen, auch im Hinblick auf deine eigene Person, solltest du dir Zeit nehmen mit der Bibel und dabei bleiben und dich nicht davon lösen, sondern immer wieder darauf zurückkommen. Und dann der letzte Gedanke, wir sollen dabei bleiben und das, was wir dort erkennen, das sollen wir auch tun. Nur dann, wenn wir praktische Schlussfolgerungen daraus ziehen, nur dann macht es Sinn und hat es Wert. Und aus diesem Grunde nochmal die Einladung zum Blick in den Spiegel. Ich habe mal einen Film gesehen, da kam ein Mann in das Badezimmer im Morgenmantel und schaute in den Spiegel und das, was er da sah, gefiel ihm nicht. Und dann hat er sich auf die Waage gestellt und das, was er da sah, gefiel ihm auch nicht. Und dann hat er die Waage genommen und in den Spiegel geschmissen. Und dann war der Spiegel kaputt. Er hat ihn nicht mehr ärgern können. So können wir auch mit dem Spiegel Gottes umgehen. Wir können ihn ignorieren. Wir können ihn vernachlässigen. Wir können ihn bekämpfen. Aber letztlich können wir der Realität nicht ausweichen. Und das wäre auch nicht gut. Warum? Weil die Grundaussage dieses Spiegels Gottes positiv ist, zu deinem Heil dient und dir und mir zum Segen werden kann. Ich möchte zum Abschluss mit euch beten. Herr Jesus, ich möchte dir bekennen, dass ich in meiner Selbstwahrnehmung, in meinem Selbstverständnis oft abhängig bin von ganz anderen Dingen, nicht von deinem Wort, nicht von deinem Denken, deinen Zusagen und deiner Kritik. Ich orientiere mich an Medien, an sozialen Medien. Ich orientiere mich an Kolleginnen und Kollegen, an Menschen, an meiner eigenen Gefühlswelt, an den Dingen, die in meinem Leben umständemäßig passieren. Und alle diese Dinge sind nicht wirklich relevant. Relevant ist das, was du von mir hältst, wie du zu mir stehst. Vergib mir diese Gleichgültigkeit gegenüber deinem Herzen. Und dein Herz für mich erkenne ich in der Bibel. Hilf mir, hilf uns, dass wir den Blick in den Spiegel wagen, dadurch getröstet, auch ermahnt, aber vor allem gesegnet werden. Amen.